Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Ute Wegmann und den besten 7 Büchern des Monats Mai, ausgewählt von einer 30-köpfigen Fachjury. Im Studio begrüße ich Jurymitglied und Kinderbuchexpertin Ursula Nowak. Wir gehen heute weit zurück, Ursula Nowak, weit zurück in der Geschichte, bis zu den Dinosauriern. Dann verfolgen wir die Entwicklung eines berühmten Hauses in Amsterdam, die Veränderung von Großvaters Gesicht und es geht um Fremdsein, also um Flucht, aber auch um Fremdsein im eigenen Körper. Und zu guter Letzt geht's noch um Pizza. Der Dinosaurier im Fels, die abenteuerlichen Geschichten der ersten Knochenjäger, so der Untertitel eines spannend und gut gestalteten großformatigen Bilderbuchs über das Auffinden der ersten Dinosaurierknochen. Recherchiert und geschrieben hat Silke Vrie, studierte Archäologin, Kunsthistorikerin und Volkskunde hat sie auch studiert. Die Illustrationen kommen von Claudia Lieb, sie studierte in Münster und Hamburg Kommunikationsdesign. Im 18. Jahrhundert fand man die ersten Knochen in den USA. Big Bone Lick nennt man den Ort. Und so führt uns Silke Vrie von Ort zu Ort, von Forscher zu Forscherin durch die Zeit, vom Mastodon zum Tyrannosaurus Rex. Aber wir lernen hier ja nicht nur wie sonst oft im Text und Bild die Dinos kennen, sondern vor allem die Forscher und die Zeit. Wie erzählt Vrie ihre Geschichte?
Ja, das Geschichtsbuch über die Dinosaurierknochen in diesem Fall ist wunderbar erzählt. Und zwar wird die Geschichte der Entdecker erzählt. Und der Entdecker, wie sie es entdeckt haben und wer es entdeckt hat. Und das ist eigentlich das Wunderbare, die Geschichten hinter den Geschichten. Und zwar, wie haben die es entdeckt? Wie sind sie auf die Idee gekommen, überhaupt weiter zu forschen, zu suchen? Und dann noch das Überraschendere, was passiert dann, nachdem die Knochen gefunden wurden und nachdem man gemerkt hat, da gab es etwas lange vor unserer Zeit, so riesengroß und so unbekannt, was es heute nicht mehr gibt, hat ja auch das Weltbild komplett verändert. Und somit, wenn das Weltbild komplett verändert ist, ist somit auch eine Kultur- und Weltgeschichte geschrieben. Und das ist der Autorin wunderbar gelungen. Es sind insgesamt 9 Erzählungen von Forschern. Es gibt eine Forscherin, Mary Anning. Die Geschichte drumherum hat mich sehr begeistert, denn sie geht einfach nur zum Meer und sammelt Fundstücke, was sie so findet und entdeckt dann dabei die Knochen und wird dann zu der heute berühmtesten ersten Fossiliensammlerin, die zu ihrer Zeit natürlich als Frau leider nicht berühmt war, sondern nur die Wissenschaftler beliefert hat, aber die viel entdeckt hat. Man erfährt eben über ihre Geschichte, ihre Kindheit, ihr Entdeckerwillen und dann eben auch, was daraus entstanden ist. Und das hat mir auch gut gefallen in diesem Buch. Am Ende ist immer in jedem Kapitel, was bleibt bei den Funden, wo sind sie abgeblieben? Und ganz am Ende, nach dem Quellennachweis, kann man eben auch nachschauen, wo man die Dinosaurier sehen kann. Im Naturhistorischen Museum in München oder in New York. Zum Beispiel jetzt, wenn wir bei Mary Anning bleiben, die den Fischdinosaurier gefunden hat. Wo kann man ihn finden? Und dann können sich die Kinder, die Erwachsenen, die Interessierten auf den Weg machen.
Das heißt, es gibt ein ausführliches Glossar am Ende. Und was man, glaube ich, auch sagen kann, Silke Vrie beleuchtet eigentlich die Forschung auf der ganzen Welt in dieser Zeit.
Genau, genau.
Also nicht nur Europa, sondern eben USA, damit fängt sie ja an.
Genau.
Wie bebildert denn Claudia Lieb?
Das ist ganz toll erzählt. Und zwar ist es der Illustratorin gelungen, sowohl atmosphärisch erzählend, also die Umgebung, zum Beispiel die Umgebung von Steinmetzen zu zeigen, die etwas gefunden haben, zugleich aber auch eine wissenschaftliche Genauigkeit zu schaffen. Beides verbindet sie sehr gut. Man hat ein atmosphärisches Bild, zum Beispiel Blick über den Ohio River und dann aber einen sehr detailliert gezeichneten Dinosaurier, der auch wissenschaftlich perfekt ausschaut.
Spannend erzählt. Das hört man schon, glaube ich, jetzt an dem, was Sie erzählen. Warme, erdfarbene Vignetten und Zeichnungen. Ein schönes Buch mit Leinenkante, der Zeit geschuldet. Auch das haben Sie schon gesagt, natürlich sehr männerlastig. Ein Gespräch mit Silke Vrie können Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, nachhören in unserer Sendung vom 14. Februar mit der Kollegin Dina Netz. Der Dinosaurier im Fels, die abenteuerlichen Geschichten der ersten Knochenjäger von Silke Vrie und Claudia Lieb, Gerstenberg Verlag, 112 Seiten. Ab 5. Wir bleiben in der Vergangenheit. Vor 400 Jahren wurde an einer Gracht in Amsterdam ein Haus gebaut, Wohnhaus, erweitert durch ein Hinterhaus. Zwischenzeitlich war es Stall oder Lagerhaus. Vor allem aber bekannt wurde es als Zufluchtsort einer jüdischen Familie, die sich im Hinterhaus versteckte, bis sie verraten wurde. Wie sie dort lebten, erfahren wir aus den Tagebüchern der Tochter Anne Frank, die in Bergen-Belsen kurz vor Kriegsende an Typhus starb. Hier steht jetzt nicht das Mädchen, das posthum durch seine Tagebücher weltweit berühmt wurde, im Mittelpunkt, sondern eben Das Haus. Thomas Harding ist ein britischer Journalist und Autor. Er schrieb bereits das Buch Sommerhaus am See. Gemeint ist damit das sogenannte Alexanderhaus in Berlin, das seinem Urgroßvater gehörte. Auch dieses Buch, wie auch das jetzige, gestaltete Britta Teckentrup, renommierte Berliner Illustratorin, deren Bücher in 25 Sprachen übersetzt werden und die mit vielen Preisen ausgezeichnet wurde. Das alte Haus an der Gracht, eine Kooperation mit dem Anne-Frank-Haus, eine Stiftung, die in diesem Gebäude ja in Amsterdam untergebracht ist und jedes Jahr von etwa 1 Million Menschen besucht wird. Wie haben Harding und Teckentrup die Geschichte des Hauses in Bild und Text erzählt?
Die beiden Autoren gehen sehr weit zurück, also 400 Jahre zurück in das Marschland, als noch gar nichts da stand. Es gab noch gar keine Häuser und dann wurden die ersten Grachten gebaut und erst danach die ersten Häuser. Man erfährt ganz gut, wie die ersten Häuser gebaut werden, typisch in den Niederlanden auf Pfählen gebaut und immer wieder dieses Vorderhaus, Hinterhaus, was ja nachher eine wichtige Bedeutung hat. Und dann erfährt man die Geschichte des Hauses, also die Bewohner, Familien mit 12 Kindern, ein Ehepaar, welche Firmen. Zwischendurch wurde es sogar als Pferdestall genutzt, bis dann schließlich die Familie Frank einzog, der Vater mit der Fabrik und den 2 Töchtern und dann eben die Nazis kamen und Anne Frank, wie die Geschichte ja bekannt ist, in das Hinterhaus ziehen musste und dann eben entdeckt wurde von den Nazis und ins KZ abgeführt wurde. Das ist die gesamte Geschichte und dann eben auch, wie es weitergegangen ist in den 60er Jahren, heute uns bekannt als das Anne-Frank-Haus zur Besichtigung in Amsterdam.
Ich bin so ein bisschen gestolpert über die Tatsache, dass im Text immer vom lieben Mädchen, also nicht von Anne Frank, die Rede ist, mit einem lieben Lächeln. Und Sie haben jetzt von den Nazis gesprochen, auch ich habe ja von der jüdischen Familie gesprochen, aber die Judenverfolgung der Nazis in dem Moment mit einem einzelnen Satz im Grunde genommen erklärt wird, nämlich sie stahlen die Träume der Menschen. Die harten Fakten, die tauchen im Glossar auf. Aber die dramatische Situation der Familie Frank wird hier im Buch doch sehr heruntergespielt. Ich möchte fast sagen bagatellisiert. Wie haben Sie das gelesen?
Ja, ich habe auch gestaunt über diesen Satz, denn die Träume stehlen kann ja vieles heißen. Aus Kindersicht können das ja die Träume der Eiskunstläuferin oder die Träume, Rennfahrer zu werden. Da das Buch sehr bilderlastig ist, also ja, die Bilder einen großen Raum einnehmen, die Farben dann sehr düster und dunkel, es wird schon deutlich, hier passiert jetzt gleich etwas wirklich Schlimmes. Hier ist große Not, aber es wird wirklich im Text nicht genannt. Und ich habe mir dann gedacht, oft wird ein Bilderbuch natürlich von Erwachsenen mit Kindern gesehen und dieser Satz, sie stahlen uns die Träume, ist vielleicht ein toller Satz, um einen Gesprächsanlass zu bieten, um zu sagen, welche Träume waren das und was wurde da gestohlen, was ist da passiert? Und man hofft eigentlich dann auf eine gute, erklärende Lesebegleitung. Also ich glaube, das bedarf dieses Buch schon. Sonst wird es nicht ganz richtig verstanden, denn es geht nicht nur um ein liebes Mädchen, denn Anne Frank war nicht nur lieb, die war rebellisch, die war aufmüpfig, Die hat sich ganz gut gewehrt. Mhm. Und es geht nicht nur um nachher freundliche Frauen, die das Buch dem Vater übergeben. Das fand ich auch wirklich am Ende etwas bagatellisiert. Aber es wird wettgemacht durch die Illustration.
Dazu müssen wir auf jeden Fall jetzt noch 2 Sätze sagen, auch wenn wir davon ausgehen können, dass fast alle Britta Teckentrups Bilder kennen. Aber umreißen Sie doch noch mal ganz kurz mit 2, 3 Sätzen den Illustrationsstil.
Ja, die Bilder sind sehr stimmungsvoll. Also die Technik von Britta Teckentrup ist ja folgende, dass sie Blätter einfärbt und dann Collagen baut und das Ganze am Computer bearbeitet. Es sind eindrucksvolle Bilder von der Landschaft, von diesen Häusern, von Amsterdam und die Gesichter jetzt von Anne Frank oder diesen Frauen im Vater sind sehr, sehr fein nachillustriert. Aber also wenn alles schwarz und dunkel, nachtschwarz wird und dann wirklich nachts kommen die Nazis und brechen da ein und nehmen Anne Frank mit. Durch die Bilder ist es sehr stimmungsvoll und sehr authentisch zu dem Geschehen.
Ein farblich und kompositorisch gelungenes Bilderbuch über das alte Haus an der Gracht von Thomas Harding und Britta Teckentrup aus dem Englischen von Nicola T. Stewart, Verlagshaus Jacobi und Stewart und in Kooperation mit dem Anne-Frank-Haus 56 Seiten. Ab 6, sagt der Verlag. Häuser werden älter als Menschen. Häuser können renoviert werden. Modernisiert. Wenn man das bei Menschen macht, sieht das meistens nicht so gut aus. Im nächsten kleinformatigen Bilderbuch ist das auch gar keine Frage. Da erzählen die Altersspuren, die Falten, die Geschichte eines Menschen. Opa, warum hast du Falten? So der Titel des Bilderbuchs eines großen israelischen Erzählers, der sowohl Kindern als auch Jugendlichen und Erwachsenen schon sehr viele unvergessliche Geschichten geschenkt hat. David Grossmann, geboren 1954 in Jerusalem und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels. Die Bilder stammen von der italienischen Künstlerin Anna Massini. geboren 1981, die sich Nina Massina nennt. Opa und sein etwa 5-jähriger Enkel Jotam unterhalten sich über Opas Falten.
Eine berührend ganz toll erzählte Geschichte, finde ich. Ein kleiner Junge sitzt im Café seinem Opa gegenüber und stellt etwas fest. Opa, du hast Falten. Und dann stellt er Fragen. Tun Falten weh? Woher kommen sie? Und was ich ganz interessant fand als Frage, woher weiß mein Gesicht überhaupt, wie man Falten macht? Der Opa hört zu und beantwortet dem kleinen Jungen die Fragen auf vielfältige Weise. Er sagt, Falten entstehen, wenn man fröhlich ist, wenn man traurig ist, wenn man älter wird. Ich war traurig, sagt der Opa, als der Hund gestorben ist, die Großmutter krank wurde, und fröhlich, als du geboren wurdest. Der Junge nimmt es alles auf, möchte die Falten auch berühren, und plötzlich kommt er auf eine tolle Idee. Und dann fängt er an, die Falten, die Gesichter, die Bewegungen zu malen. Und das ist ganz wunderbar gelungen in der Illustration.
Also diese Bilder des Jungen sehen wir im Grunde genommen jetzt als die Illustrationen der Künstlerin Nina Massina.
Genau, genau.
Also wir haben wenig Text und auch nicht übermäßig volle Seiten. Es ist alles sehr reduziert und sehr zurückgenommen und in dieser Einfachheit, aber ja sehr berührend, wie
sehr
Sie gesagt
berührend,
haben.
In Aquarellstil, in Blau-Grün-Tönen, wunderbar illustriert. Und ganz toll finde ich, auf der letzten Seite werden die Farben vielfältig. Rot, Grün, Gelb, Bunt, so eben wie das Leben und wie das Kind das Leben wahrnimmt.
Opa, warum hast du Falten? Von David Grossmann und Nina Massina. Aus dem Hebräischen von Anne Birkenhauer, Hansa Verlag, 24 Seiten, ab 6. Bevor wir zum erzählenden Programm kommen, das letzte Bilderbuch der Mai-Bestenliste. Pizzakatze des Bremer Kinderbuchautors Wilge Mehling mit Bildern der bekannten Illustratorin Antje Damm, die schon viele bildreiche, philosophische Kinderbücher geschaffen hat. Die Geschichte ist einfach gereimt und schnell erzählt. Eine Katze ist wohl die beste Pizza-Auslieferin der Stadt und beglückt allerlei verschiedene Tiere. Antje Damm hat das Ganze prächtig und farbintensiv in Szene gesetzt. Es beginnt mit einem knallgelben Roller.
Der knallgelbe Roller, die knallgelbe Vespa, ist der Pizzalieferwagen. Nachdem der Tiger die Pizza gebacken hat, rollert die Katze los. Und sie fährt alle möglichen Stellen an. Und ich finde es wunderbar, welche Ideen Antje Damm hat. Sie liefert sie durch die Gitterstäbe ins Gefängnis. Sie liefert sie in einen Korb zu dem Fischer, der in einem Boot sitzt. Sie liefert es zu allen möglichen Orten. Alle freuen sich über die Pizza in dem Stil, in dem Antje Damm die Figuren umrandet, mit ausdrucksstarken Gesichtern. Und in Grundfarben blau, gelb, rot kann man diese Pizzakatze auf jedem Bild wiedererkennen mit ihrer Pizza, die offenbar allen gut schmeckt.
Pizzakatze von Wilge Mehling und Antje Damm, Peterhammer Verlag, 24 Seiten, ab 3. Nun zum erzählenden Programm. Jenny Jägerfeld, Augustpreis, Astrid Lindgren-Preis, Lux, eine schwedische Autorin, geboren 1974. Wir lernen einen Jungen kennen, er geht mit der Mutter jobbedingt für kurze Zeit nach Malmö, trifft auf einen anderen, eher rauen Typen, der mit ihm eine Art Battle beginnt, aus dem sie als Freunde hervorgehen. Best Bro Ever nennt ihn Mickel. Und so nennt auch Jenny Jägerfeld ihr Buch. Aber Mons ist nicht der richtige Name des Zugereisten. Welche Geschichte blättert sich hier plötzlich auf?
Die Geschichte eines Transgender-Kindes. Ein Kind, das sehr früh schon feststellt, ich bin zwar als Mädchen geboren, aber im Körper eines Jungen. Er erzählt das auch sehr glaubwürdig und überzeugt seinen Eltern, die damit ihre Umgehensweise haben, die sehr feinsinnig von allen Seiten beleuchtet wird, die Großeltern, die Schule, jeder geht anders damit um. Aber an diesem neuen Ort ist dieser Junge sehr froh. Hier kennt mich niemand und hier bin ich endlich mal befreit. Denn Jägerfeld legt von Anfang an Fährten, indem sie den Jungen sagen lässt, der Pass ist ihm nicht recht und hier kennt mich niemand. Also er ist sehr froh, diesen Jungen kennenzulernen und mit dem er diesen Wettbewerb macht mit seinem Skateboard. Das Skateboard ist ein ganz wichtiges Equipment, das ist auch gleich schon auf dem Cover zu sehen. Das ist wichtig, um diesen Wettbewerb zu gewinnen. Und schon gleich am ersten Tag gibt es einen Unfall, Platzwunde, Blut, verbindet die beiden dann als Blutsbrüder. Also beide sagen, wir wollen uns immer die Wahrheit sagen und immer aufeinander aufpassen. Und in dem Moment kriegt der Junge etwas Angst und sagt, hoffentlich kommt das jetzt nicht raus. Und es kommt raus, als Mikkel, dieser Freund, den Pass sieht und sich dann verraten fühlt und erstmal wegläuft. Und dann gelingt es auf wunderbare Art, dem Jungen die Wahrheit zu sagen. Und er wird ja auch für Freundschaft und Verständnis sehr belohnt.
Es gibt auch noch einen Vater-Sohn-Konflikt, der läuft so ein bisschen unten drunter. Ich persönlich hätte jetzt die Klimakrise, die damit verbunden ist. Der Vater trainiert, will mit dem Fahrrad eine Art Demonstration fahren für den Klimaschutz. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt noch als Parallelhandlung gebraucht, das Klima. Den Vater natürlich schon.
Ja, der Vater schon. Also es ist fast ein bisschen klischeehaft. Die Mutter hat Verständnis und der Vater bricht zusammen. Der fällt in eine Art Depression und es entsteht dann ein schwieriger Streit zwischen den Eltern auch. Und natürlich fühlt sich der Junge schuldig, denn er ist ja der Auslöser für diesen Konflikt. Aber es zeigt natürlich ganz deutlich, dass diese Situation für Eltern nicht einfach ist. Und ich glaube, dass diese Situation mit der Klimakrise ganz deutlich zeigt, er flüchtet in etwas, was er als Ausrede benutzt, um in Wahrheit nicht sagen zu müssen, ich brauche mal eine Pause, ich muss das erstmal verkraften. Und das ist eigentlich ein ganz geschickter Schachzug von Jenny Jägerfeld, weil es auch sehr kindgerecht ist. Das Kind ist behütet und beschützt von der Mutter und die hat Kraft, das zu tragen. Und der Vater klingt sich mal aus, bis er wieder die Kraft hat. Und es endet ja, wie hoffentlich jedes Kinderbuch, gut, dass der Vater dann auch die Kraft hat, sich seinem Kind zuzuwenden und sagt, du bist mein Kind.
Jetzt dürfen wir natürlich nicht den Eindruck erwecken, wir hätten es hier mit einem unheimlich schweren, hochproblematischen Buch zu tun. Es ist eine Ich-Erzählung, es ist ein unglaublich toller Ton, den Jenny Jägerfeld von Anfang an anschlägt und eine sehr schöne Erzählhaltung.
Das stimmt. Es ist eine Ich-Perspektive. Der Junge erzählt von sich seine Geschichte selbst mit viel Humor und mit viel Feinfühlsvermögen. Er hat die tolle Eigenschaft, seine Mitmenschen, seine Umgebung sehr gut zu beobachten. Und damit führt uns Jenny Jägerfeld auch vor, wie absurd manchmal dieses Geschlechterspezifische in der Erziehung ist, von Mädchenfußball, Jungenfußball und alle anderen Dinge, die damit einhergehen, was man damit verbindet. Und der Junge hat auch viel Humor, Dinge zu beobachten und lacht viel über Situationen, die eigentlich ziemlich schwer sind.
Eine tragisch heitere Vater-, aber auch Best-Friend-Krise, die Problematik eines Menschen im falschen Körper in kleinen Details eindringlich erzählt. Best Bro Ever von Jenny Jägerfeld aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann, Verlag Urachhaus, 156 Seiten ab 10. Aus ganz anderen Gründen trägt ein Mädchen im nächsten Buch Jungskleidung, und zwar um sich zu schützen. Im Wechsel erzählt werden die Geschichte von Mattia und Aziz. Mattia lebt in Norditalien und gerät in eine Krise, als er erfährt, dass seine Eltern sich trennen und der Vater sogar noch mal Vater wird. Aziz ist mit seinem Vater und seinem Onkel auf der Flucht von Afghanistan nach Deutschland. In Momenten des Hungers, der Kälte, der Verzweiflung kommen dem Jungen die Erinnerungen. Heute gehe ich nicht nach Hause. Von Antonella Spuels, einer italienischen Schriftstellerin aus Udine, die Erwachsenen- und Jugendliteratur schreibt. Im Wechsel erzählt, habe ich schon gesagt, und zwar mit sehr krassen Cliffhängern. Manchmal schon fast zu viel des guten Ursula Novak. Also man wird ja wirklich richtig in Spannung gehalten mit nur anderthalbseitigen, zweiseitigen Kapiteln.
So ging es mir manchmal, dass ich dachte, überfliege ich jetzt das eine Kapitel, um zu wissen, wie es weiterging, wenn es heißt, und dann beschloss ich zu tun, was ich immer schon tun wollte. Aber ich finde, die Geschichte ist großartig erzählt. Man merkt einfach, dass die Autorin Gymnasiallehrerin ist und sehr dicht an den Kindern dran ist. Es ist eine Fluchtgeschichte, wie wir sie ganz oft kennen, aber natürlich von diesem Mädchen, das ich als Junge ausgeben muss, um von den Taliban nicht entdeckt zu werden, fliehen muss nach Europa, ist es natürlich eine Geschichte, die sehr zu Herzen geht, weil sie sich mit viel Gefühl an ihr Zuhause erinnert, mit viel Kummer und Sehnsucht an den Kardamom-Tee-Duft der Großmutter und zugleich aber auch weiß, ich muss vorankommen, wenn ich eine Chance habe, dann brauche ich Bildung, denn das sagt ihr die Großmutter, die sagt ihr, das ist das, was du brauchst. Und ganz im Gegensatz steht das geborgene, behütete Leben des Jungen in Italien, dem Gymnasiast, der eigentlich keine großen Sorgen hat, also seine Mathe-Note oder seine unerfüllte Liebe, aber ansonsten wohlbehütet ist. Das ist ihm auch bewusst und in dem Moment, in dem es ihm sehr bewusst ist, verliert er diese behütete Atmosphäre, sein Elternhaus, weil die Eltern sich trennen und dann wird er kopflos und läuft davon die ganze Nacht und trifft eben auf dieses Mädchen Aziz. Die beiden kommen zueinander.
Von der er aber denkt, sie seien Junge. Ne?
Von der er denkt, sie seien Junge und dann informiert aber doch der Junge seine Eltern und dieses Mädchen wird gerettet, weil sie schon sehr erkrankt ist und sie kriegt eine Chance durch den Jungen und der Junge stellt auch fest, wie wertvoll ein Zuhause ist und was Zuhause überhaupt bedeuten kann. Also das ist das zentrale Thema dieses Buches.
Der Erzählstrang um das Mädchen oder den jungen Aziz ist und das Frauenthema in Afghanistan ist natürlich die berührendere, die spannendere Geschichte sicherlich. Aber auch das ist ja kein schweres Buch, sondern wir haben hier in dem anderen Erzählstrang viele Bezüge zu Filmen und auch durchaus amüsante Dialoge.
Ja, die Dialoge sind amüsant, vor allem in der Schule. Da merkt man so eine Stimmung, die einfach ganz typisch ist. Man merkt natürlich, dass die Autorin auch unter anderem Gymnasiallehrerin ist. Und die Sprache, Literatur und Gedichte spielen eine wichtige Rolle, sodass auch das Mädchen auf der Flucht sich immer wieder an Verse erinnert, die ihre Großmutter ihr gesagt hat, um sich auch mental über Wasser zu halten, um sich Kraft zu geben.
Also Literatur auch als Lebenshilfe.
Genau.
Heute gehe ich nicht nach Hause. Von Antonella Spuels aus dem Italienischen von Michael Heißenberg, Atrium Verlag, 288 Seiten, ab 14. Wir bleiben beim Thema Flucht und Heimat und gehen gleich viermal nach Israel und Palästina. Viermal heißt vier Perspektiven, aus denen die Sachbuchautorin und Journalistin Anja Räumschüssel, bekannt durch ihr Buch über Extremismus, ihre Geschichte baut, über den Dächern von Jerusalem. Beginnend im Hier und Jetzt springen wir schnell in das Nachkriegsjahr zu Tessa, einem jüdischen Mädchen, die ein Konzentrationslager überlebt hat und hofft, in Palästina ihren Vater zu treffen. Und zu Mo, einem arabischen Jungen, der mit seiner Familie 1946-47 in Palästina lebt und seinen Vater gerade bei einem Bombenattentat verloren hat. Erst am Ende des Buches kommen wir wieder zurück in die Gegenwart. Vier Perspektiven Ursula Nowak, zwei Zeitebenen, zwei politische Positionen. Anja Räumschüssel hat sehr gut recherchiert, hat selber ja dort unten in dieser Region gelebt eine Weile. Aber gelingt denn auch tatsächlich dieser Transfer in einen Roman oder bleibt es doch ein bisschen Sachbuch und Papier?
Das ist mir auch aufgefallen am Anfang. Sie hat sehr gut recherchiert. Man erfährt unheimlich viel. Es beginnt ja in der Jetztzeit und geht dann zurück. Und dann kommen eigentlich 160 Seiten ungefähr Politik. Man erfährt wahnsinnig viel. Es ist super interessant, angefangen von der UN-Resolution, der Teilung des Landes für Araber und Juden, dem dann beginnenden Krieg, der ja bis heute anhält. Die Gespräche auf dem Dach, also dieses junge Mädchen trifft sich immer mit Mo auf dem Dach, also in der Zeit nach dem Krieg. Die unterhalten sich über die politischen Positionen. Es passiert quasi im Außen relativ wenig, außer Attentate, Terroranschläge, die auch wiederum das politische Thema unterstützen. Das ist über zwei Drittel des Buches. Und dann kommen wir wieder in die Gegenwart. Da treffen sich auch eine israelische Soldatin und ein Palästinenser, diesmal nicht auf dem Dach, sondern im Schützengraben. Und wieder ist das politische Thema sehr zentral. Beide haben Angst, beide wissen, dass sie eigentlich gar nicht zusammenkommen dürfen und dass sie verfeindet sind. Und die politischen Hintergründe werden diskutiert mit ihrer Auswegslosigkeit, die nachher mal kurz in einer Party mündet als Vision, aber doch zeigt, dieser Krieg ist nicht zu gewinnen, so wie es das Buch des Autors, den wir eben schon genannt haben, David Grossmann, heißt. Dieser Krieg ist nicht zu gewinnen. Man kann quasi gar kein friedliches Ende finden. Am Ende des Buches gibt es ein Glossar, also wo all die Begriffe erklärt werden, Intifada und Palästina und UN-Resolution und so weiter. Das ist sehr gut und hilfreich, aber ich habe mich doch zwischendurch mal schwer getan, an dem Erzählfluss zu bleiben.
Findet denn Anja Räumschüssel eine ausgewogene Position zwischen Israel und Palästina, weil das ist ja schwierig, aus den unterschiedlichen Perspektiven und dann noch aus unterschiedlichen Zeitebenen zu schreiben.
Mein Eindruck war, das Eintreffen der vielen Juden aus gesamten Gebieten Europas nach Palästina damals 1947, die Palästinenser quasi in die Verteidigungssituation gebracht hat von Anfang an. Und dann wird die Brutalität des Militärregimes der Israelis in sehr rabiater Weise auch dargestellt, sodass natürlich der Eindruck bleibt, die Übermacht oder die Stärke der Israelis ist von der militärischen Seite enorm hoch. Und zweimal wird auch ein palästinensischer Junge vertrieben aus dem Gebiet. Und das ist natürlich das Hauptthema. Das Hauptthema ist natürlich immer wieder, wer war zuerst da, wer hat das Anrecht, wie kann es zu einer Einigung kommen? Also diese Frage bleibt offen, was finde ich auch wunderbar und finde ich auch gut und sehr gelungen von Anja Räumschüssel. Ich finde es auch überhaupt ein sehr gutes Buch für Jugendliche, um auch viel zu erfahren über diesen Krieg, der ja bis heute anhält und aus der Sicht der Palästinenser auch mal zu lesen und zu hören. Aber ich finde, dass es doch etwas zu Lasten der israelischen Militärmacht geht.
Über den Dächern von Jerusalem von Anja Räumschüssel, Carlsen Verlag, 336 Seiten, ab 14. Das waren sie, die besten sieben im Mai. Ich danke der Jury, Und ich danke Ihnen, Ursula Nowak. Nächste Woche hören Sie hier die Preisträgerin des Katholischen Kinder- und Jugendbuchpreises, der im Mai an Melanie Garanin und Andreas Steinhöfel verliehen wird, für ihren Comic Völlig Meschugge. Ein Comic über Mobbing und Antisemitismus, der ebenfalls die Folgen verhärteter Positionen und Vorurteile zeigt. Alle Angaben zu den Büchern, verehrte Hörerinnen und Hörer, finden Sie auf unserer Deutschlandfunk-Seite und die Sendung in der Deutschlandfunk-Audiothek. Nun folgt Computer und Kommunikation. Einen guten Start in den Mai, wünscht Ute Wegmann.